Ach, Andrea, vielen, vielen Dank für die Begrüßung. Ja, jetzt wundern sich sicher alle, die ist von Wien und jetzt redet die Schweizerdeutsch. Da gibt es ganz einen einfachen Grund. Ich bin Schweizerin, habe aber einen Österreicher geheiratet und wir sind vor 5 Jahren nach Wien ausgewandert. Genau, und ich bin es mir auch gar nicht so gewöhnt, auf der Bühne zum Schweizerdeutsch zu reden. Ich werde mein Bestes geben. Und ja, im Notfall switche ich sonst einfach auf wienerisches Hochdeutsch. Gut, wie gesagt, wir wohnen in Wien. Ich bin verheiratet mit dem René, einem Steirer. Ich habe ein neues Foto mitgebracht. Genau so ist unser Leben. Man sagt über Steirer, im Süden Österreich gedeiht ein eiserner Menschenschlag. Das sind die ganz Wilden. Und jawohl, so ist auch wirklich unsere gemeinsame Reise. Wir haben kein Kind, aber wir haben Kirchen in Österreich. Wir haben vor 10 Jahren Eisen Vorarlberg gegründet, vor 5 Jahren in die Hände von einem jungen Pastor übergeben und sind dann, wie schon gesagt, auf Wien ausgewandert. Und ich freue mich sehr, heute Abend ein Stück von meinem Herz, von meiner Geschichte mit euch zu teilen. Vielen, vielen Dank, Andrea, für die Einladung. Ich fühle mich geehrt. Chloise und Andrea sind für uns ganz, ganz grosse Vorbilder. Sie sind so treue Säulen, die du in der heutigen Zeit einfach suchen kannst, die Orientierung geben. Und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, dass ihr Freunde seid und ja, wir uns schon seit Jahren kennen und zusammen unterwegs sind. Gut, das Thema heute Abend, Joy in every season. Freude in jeder Situation. Meine Frage, ist das überhaupt möglich? Und ich möchte heute Abend mit euch über 2 Arten von Freude reden, die ich entdeckt habe, wo es gibt, wo Gott uns schenkt. Und meine Frage an dich heute Abend ist, wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gefreut? Also ich meine, so richtig, richtig. Kannst du dich daran erinnern? Ja? Nein? Ich habe euch ein Video mitgebracht, weil wenn jemand sich unglaublich freut, löst das etwas aus und es ist ansteckend. Here we go.
Die Mathematik teilt die Menschheit seit jeher in 2 Gruppen ein. In die eine, deren Vertreter den Satz des Pythagoras und die Matrizenrechnung traumwandlerisch beherrschen, und eben in die andere, die der mathematischen Blindgänger, denen schon der simple Dreisatz den Schweiß auf die Stirn treibt. Der Protagonist dieses YouTube-Videos zählt zweifelsfrei zu letzterer Gruppierung. Anders lässt sich die Reaktion seines Vaters kaum deuten, die der englische Schüler mit versteckter Kamera dokumentiert hat.
Is that real?
Yeah.
Is that real?
Yeah.
Ja, Freude löst etwas aus, es hat eine Kraft, es macht etwas, auch wenn jemand anders sich freut. Und ich habe mir überlegt, okay, was kann ich euch heute für ein Bild bringen, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Und ich habe immer wahnsinnig gute kreative Ideen, wenn ich auf der Bühne stehe, merke ich, okay, ich brauche 5 Hände. Einen Moment. Also, niemand denkt, okay, ein Symbol für Freude sind Ballons, oder? Immer wenn man sich freut, wenn man irgendetwas feiert, auf einer Hochzeit, Kindergeburtstag, was auch immer, was hat es? Ballons. Also, Ballon, Symbol von der Freude. Mein Leben ist bis vor 5 Jahren, ja, natürlich mit dem Ehemann wie dem René, dort schon außergewöhnlich gewesen, aber eigentlich, ja, ziemlich voll, gefüllt mit schönen Momenten. Ich bin vom Typ her ein ganz ein ausprägter Sanguiniker, wo das Glas eigentlich immer halb voll ist, nicht halb leer, wo immer das Gute sieht, wo sich wirklich schnell begeistern lässt, sich über die kleinen Sachen freut und das Leben einfach voll ist, wirklich gefüllt mit Freude. Also, das waren meine Freudenballons. Gut, und dann ist etwas passiert, beziehungsweise Gott hat zu uns geredet und hat gesagt, wir sollen unsere Heimat, alles verlassen, sollen unsere Kirche übergeben, unsere Freunde, Familie verlassen, in der wunderbaren Schweiz, das Eisen im Vorarlberg, am Rand der Schweiz, und sollen auswandern nach Österreich, um dort eine gecrashte Kirche übernehmen. Die haben nämlich einen Antrag gestellt, sie würden gerne ein ICF werden. Dort ist so ziemlich alles schief gelaufen, was irgendwie schief laufen kann. Und wir haben wirklich gebetet und gesagt, Jesus, ist das unser Weg? Weil wir haben von Anfang an immer gebetet, dass wir Einfluss haben auf ganz Österreich. Also ICF Vorarlberg war das erste ICF in Österreich vor 10 Jahren. Und Gott hat uns gezeigt, ja, das ist die Tür, die wir nehmen sollen. Und wirklich, ich habe mir gedacht, yes, Mann, Adventure, wir gehen auf Wien, wir wandern aus und wir kommen in diese Stadt und wir werden die aufrollen und die haben alle nur auf uns gewartet und wir werden dort innerhalb von ein paar Monaten, oder, eine unglaublich powervolle, dynamische Kirche aufbauen und dem Land zeigen, wie der Hase rennt. Gut, die Realität hat ein bisschen anders ausgesehen. Wir sind dort angekommen, wie gesagt, alles verloren. Und mir ist bewusst worden, wir haben das alles total unterschätzt. Freunde, Familie, irgendwo weit weg in der Schweiz, wir haben praktisch niemanden kennt dort, also kein Umfeld, wo man sich wohlfühlt und wo man das Gefühl hat, die kennen mich wirklich. Unsere finanzielle Sicherheit von Jobs und vor allem haben wir alles gekündigt. Wohnung, einfach alles, was das Leben ausgemacht hat in der Schweiz, haben sie hinter uns gelassen. Wir sind vom Land in die Stadt in eine total kaputte Situation, wo die Leute enttäuscht waren von Kirche, von Gott, von Leiterschaft. Genau, und dann sind wir gekommen und haben das Gefühl, ja, jetzt räumen wir da mal ein bisschen auf und dann wird das schon gut. Und ich habe mich gefunden in einer Situation von 5 Jahren und es ist alles über mir zusammengebrochen. Und ich habe mir gedacht, okay, wie kann ich das darstellen, bildlich? Und es hat sich ungefähr so angefühlt. Freunde, Familie weg, finanzielle Sicherheit weg, mein Job auch weg. Die ganzen Sachen, die mir eigentlich Freude gemacht haben, die mir ausgemacht haben, plötzlich weg. Und ich bin da gestanden. So hat es sich angefühlt. Alles weg. Und ich bin in eine tiefe Depression hineingefallen, wenn mich damals irgendein Psychologe verwünscht hätte. Hätte er mich sicher vollpumpt mit irgendwelchen Medikamenten, hat mich zum Glück keiner verwünscht. Aber ich habe sicher ein Jahr lang nicht mehr gelacht. Und wer mich kennt, weiß, das ist ganz übel. Und ich war dort und habe gesagt, Gott, du hast gesagt, wir sollen hier hinkommen. Wir waren die gehorsam und jetzt ist einfach alles am Arsch. Und ich habe nicht gewusst, wie ich die ganze Situation und alles handeln soll. Ich habe fast jeden Tag geheult wie ein Schlosshund. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht. Ungefähr so ist es mir gegangen. So bin ich unterwegs gewesen. Und ich habe nicht gewusst, wie soll ich das hinbringen? Ich kenne die Leute nicht, ich kenne die Stadt nicht. Was wir vorfinden, ist einfach ein riesen Chaos. Wir wissen nicht, ob wir es zahlen können. Wir wissen nicht, wer mit uns jetzt das aufräumt und aufbaut. Und ich will einfach nur heim. Ich will einfach nur heim. Weil es ist alles weg. Und ich habe zu mir gesagt, schau, jetzt haben wir unser Leben wirklich ruiniert. mir dieses Leben ruiniert. So hat es sich angefühlt. Und ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann das sein? Wie kann das sein? Bist Gott gehorsam? Und dann findest du dich wieder in einem dunklen Loch, obwohl du solltest Gas geben, etwas aufbauen und obwohl du total etwas anderes erwartet hast. Es ist so weit gekommen, ich bin so am Ende gewesen, dass ich sogar schon auf dem Balkon gestanden bin und überlegt habe, wir wohnen sehr hoch in einem Block, ob ich mich nicht dort oben runterstürzen soll, weil ich die Emotionen und alles, was auf mich einprasselt, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Wie ihr seht, habe ich es nicht gemacht, Gott sei Dank. Aber ich musste einen Weg finden, um mit all dem klarzukommen, um mit einem Leben klarkommen, wo all diese Sachen weg sind. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Und ich sage immer, etwas vom Schwierigsten im Leben ist es, sich von nichts und niemandem entmutigen zu lassen. Das ist die höchste Kunst. Wenn uns das gelingt, dann sind wir nicht zum Aufhalten. Aber so wie ich dort gestanden bin, habe ich mir gedacht, ja, also so wird das nicht. Und ich habe analysiert, habe mir gedacht, was ist passiert? Innerlich hat sich nichts verändert. Ich bin weder krank noch sonst irgendetwas. Es hat sich nur äußerlich, mein ganzes Umfeld hat sich verändert. Und ich gehe völlig aus dem Konzept. Völlig, total. Nicht mehr gewusst, wo oben, unten, hinten, vorne überhaupt ist. Innerlich hat sich nichts verändert, aber äußerlich. Und das hat mein Inneres so beeinflusst, dass es mich total aus der Bahn geworfen hat. Und dann ist mir bewusst worden, weißt, wenn Sachen plötzlich wegfallen im Leben, erst dann wird dir bewusst, wie sehr sie dich ausmachen. Wie fest sie ein Teil sind von deiner Identität, von deinem Leben, von deinem Sein. Und ich wollte jeden Tag nach Hause gehen. Ich habe jeden Tag gedacht, ich halte das nicht aus. Ich will heim, ich will heim, ich will heim. Aber tief in meinem Herzen hatte ich einen kleinen Glimpse, dass ich gewusst habe, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und nur darum konnte ich bleiben. Und eines Tages, wo wir mit dem Zug wieder auf Wien gefahren sind, wo wir gerade in der Schweiz waren, hat Gott zu mir geredet und hat mir eine Geschichte gezeigt aus der Bibel. An der habe ich mich immer festgehalten. Und zwar ist es die Geschichte vom König David. Das ist eine Geschichte im Alten Testament. Die einen kennen sie vielleicht, die anderen vielleicht nicht. Und zwar ist der David von Gott schon zum zukünftigen König gesalbt gewesen. Der Punkt war aber der, es war noch ein anderer König gewesen, und der war eifersüchtig auf ihn und wollte ihn umbringen. Die Kurzversion. Und dann hat sich der David in einer dunkelkalten Höhle verstecken, weil er um sein Leben gefürchtet hat. Und in dieser Höhlenzeit, in dieser dunklen, feuchten, grässlichen Höhle, wo er sich aufhalten musste, damit er nicht umgebracht wird, haben sich Männer um ihn gesammelt und sind mit ihm in dieser Höhle gewesen. Ich frage mich heute noch, wieso dass sich die gesammelt haben. Und die haben dann so, ich habe dann über die Situation so nachgedacht und habe gedacht, okay, wenn du in dieser Situation bist, du fürchtest um dein Leben, bist eigentlich der gesalbte König, es ist aber noch nicht so, du bist voll entmutigt, weil du denkst, was soll da jetzt Gott? Dann wünschst du dir ein Umfeld, wo Menschen sind, die dich ermutigen. Oder sagen, hey Dave, du bist der König, Mann. Gott wird schon den Weg machen, er wird schon wissen, warum er da zulässt und es wird dann schon so werden. Aber wenn du lesest über die Männer, die sich gesammelt haben um den David in dieser dunklen Höhle, die waren verschuldet, depressiv, mit dem Leben am Ende, drum in der Höhle. Aber ich dachte, meine Güte, das gibt es ja nicht. Aber ganz ehrlich, die erste Zeit in Wien hat sich für mich genau so angefühlt. Ich dachte, super, jetzt hat Gott uns gerufen in eine Stadt hier in Österreich. Und das Umfeld fühlt sich für mich auch wie eine kalte, dunkle, graue Höhle. Und die Menschen um mich herum sind enttäuscht von Leiterschaft. Die haben weder auf uns gewartet, noch wollen sie irgendwie etwas bewegen. sind einfach nur mehr fertig mit Kirche. Aber that's not the end of the story. Wenn du die Geschichte weiterlesest vom König David, wird aus diesen Männern eine ganz powervolle Armee nachher am Königshof. Und manchmal schlägt Gott in unserem Leben so Höhlensituationen zu, um etwas zu bewirken. Und er hat auch etwas in meinem Herzen bewirkt durch die Situation. Ich bin fast dran zerbrochen, wirklich. Aber das Geheimnis liegt im Wörtchen fast. Weil die Bibel sagt uns, Gott mutet uns nie mehr zu, als wir können tragen. Und etwas am David seiner Haltung hat mich extrem beeindruckt. Der David hat ja viel von den Psalmen geschrieben. Und der David war garantiert nicht perfekt. Also der hat jetzt alles falsch gemacht, was du irgendwie mal falsch machen kannst. Der hat so viele Böcke geschossen. Aber in der Bibel lesen wir trotzdem, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und der David hat eine Haltung an den Tag gelegt, die mich ganz, ganz tief beeindruckt hat. Und da möchte ich lesen im Psalm 3, Vers 1 bis 8. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Also ja, wenn du vor deinem eigenen Sohn auch noch flüchten musst, ja, dann gute Nacht. Herr, ich habe so viele Feinde und meine Gegner, die sind so zahlreich. So viele sagen über mich, Gott wird ihn nicht retten. Doch du, Herr, umgibst mich mit deinem Schutz. Du bist meine Ehre und richtest mich auf. Ich rufe zum Herrn und er antwortet mir von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder, um zu schlafen und erwachte in Sicherheit, denn der Herr behütete mich. Ich fürchte mich nicht vor 10.000 Feinden, die mich von allen Seiten umzingeln. Erhebe dich, Herr, rette mich, mein Gott, denn du schlägst meinen Feinden ins Gesicht und zerschmetterst die Zähne der Gottlosen. Ja, der Herr hilft uns, gib deinem Volk deinen Segen. Und für mich liegt da der Schwerpunkt und das Geheimnis in drei Wörtern. Doch du, Herr. Der David hat sich gesehen, umzingelt von irgendwelchen Feinden in einer dunklen Höhle, sein Sohn, der ihn verfolgt hat, der König Saul, der ihn verfolgt hat. Unglaublich viele Schwierigkeiten, wo er drin gesteckt ist. Und er jammert vor Gott und sagt, oh meine Güte, meine Feinde sind so zahlreich. Und ich kann mir vorstellen, wie ich gejammert habe. Und er sagt, warum hältst du mich nach mir hingeschickt? Das ist alles so schlimm und ich habe keine Freunde. Und wir wissen nicht, wie wir Miete zahlen sollen. Und was mache ich in dieser Millionenstadt? Wirklich, also wenn du vom Land in die Stadt gehst, das ist im Fall ein anderes Leben. Du bist ein hektisch, da sind die Trolltreppen sogar schneller. Ja, das ist mir aufgefallen, wirklich. Ein Stress. Und wenn du rausgehst, ist sofort ganz viele Leute um dich herum, die du nicht kennst und stinken und überhaupt. Nicht alle natürlich. Und der David hat gejammert. Er hat gesagt, Gott, ich weiss nicht, wie ich das machen soll. Und ich habe gejammert und gesagt, Gott, ich weiss nicht, wie ich das machen soll. Und der David hat mir ein Geheimnis offenbart. Er hat gesagt, doch du, Herr. Aber du, Gott, du bist mein Schutz. Und du wirst mir helfen, gegen die Feinde zu kämpfen. Du wirst mich beschützen. Und wenn ich schlafe, hast du deine Hand über mir. Doch du, Herr. Er hat seinen Fokus weggerichtet von den Problemen auf zu einem allmächtigen, lebendigen Gott, der über allem steht. Und mir sind zwei Sachen ganz, ganz, ganz bewusst worden. Die zwei unterschiedlichen Arten von Freude. Einerseits gibt es die Sachen, die außerhalb sind. Symbolisch dafür die Ballons. Das sind die Sachen, die außerhalb sind. Meine Umstände. Meine Familie, die mir Freude macht, mein Job, meine Heimat, meine finanzielle Versorgung, mein Hobby, was auch immer. Die Umstände, die mir Freude machen. Der Punkt ist aber der, ist alles vergänglich. Ist alles vergänglich. Die Schau, und Gott gibt uns diese Sachen. Und er will, dass wir uns daran freuen. Er will, dass wir uns freuen. Der Punkt ist nur, wenn diese Sachen zu viel Raum oder zu viel von unserer Identität einnehmen. Weil das Problem ist dann, wenn es weg ist, stehst du plötzlich da. Mit abgeschnittenen Bändeln. Und so ist es mir gegangen. Plötzlich alles weg. Alles weg. Aber ich kann dir sagen, mittlerweile bin ich schon sehr dankbar für den Prozess, weil ich jetzt 5 Jahre später sehe, was es Gutes ausgelöst hat in meiner Identität, in meinem Inneren, in meiner Persönlichkeit, in meinem Glauben, in meinem Vertrauen zu Gott. Und diese Sachen sind gut. Versteht mich nicht falsch, die sind super. Aber sie sind vergänglich. Und das muss uns bewusst sein. Und gerade hier in Mitteleuropa, wir leben oft, wie wenn diese Sachen eben nicht vergänglich sind. Es ist ganz Sicherheit. Alles steckt in diesen Sachen. Im Job, wo das Geld herkommt. Freunde, Umfeld. Aber es kann so machen und sie zerplatzen. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Und jetzt können wir denken, oh meine Güte, das ist ja mega schlimm, oder? Wie soll ich denn noch irgendwie einigermaßen gescheit leben? Das sieht ja alles da so aus, wenn das Zeug weg ist. Die Sachen sind gut und wir sind dankbar. Aber im Korinther 4, Vers 18 ist geschrieben, so sind wir aber nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, auf die Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben, sondern blicken nach vorn auf das, was wir eben noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Also auf der einen Seite gibt es die Freude, wo vergänglich ist, wo viel mit unseren äußeren Umständen zu tun hat, wo unser Inneres beeinflusst. Aber da im Korinther ist geschrieben von einer Freude, die wir noch nicht gesehen haben und die ewig ist, wo wir Zugang haben. Also es gibt 2 unterschiedliche Arten von Freude. Und da musste ich echt auf die harte Tour lernen. Um mich einerseits freuen. Natürlich, mittlerweile haben wir neue Freunde, wir haben ein neues Umfeld, wir kennen die Stadt, wir haben neue Hobbys in Wien und, und. Aber ich habe ein Stück weit gelernt, um mich unabhängiger zu machen von meinen äußeren Umständen und mich abhängiger zu machen von einer göttlichen, ewigen Freude, wo nicht vergänglich ist, wo Bestand hat, wo niemals wird vergehen, wo uns die Bibel darüber schreibt. Und soll ich euch etwas sagen? Die Freude von der, wo die Bibel schreibt, wo Jesus uns gibt, wo Jesus uns gerettet, wir sind erlöst. Wir haben Vergebung für unsere Schuld, wenn wir ihn glauben. Er kann uns wiederherstellen, er kann unsere Herzen, unsere Körper heilen. Er ist unser bester Freund. Er ist treu. Das ist eine Freude, die unabhängig ist von allen Umständen. Die Hoffnung auf den Himmel ist unabhängig von allen Umständen. Und zugänglich für jede von uns. Die himmlische Freude ist zugänglich für jede von uns. Egal welches Alter, egal welches Gewicht, egal welche Nationalität, egal welcher IQ, egal welche Hautfarbe, egal welcher Job, egal welche Bildung. Egal! Jeder hat Zugang. Weil diese Sachen, sorry, aber zu gewissen Umständen hat nicht jeder Zugang. Hat nicht jeder Zugang. Mein IQ ist irgendwo begrenzt. Ich bin kein Mathematik-Genie. Also, ist begrenzt. Dann bin ich nicht mehr 18. Bisschen drüber. Knapp drüber. Zu diesen Freuden, die das Leben bringt, es ist begrenzt. Die eine mehr zu dem, die andere mehr zu dem, die andere mehr zu dem. Aber die ewige Freude hat jede von uns Zugang. Die Frage ist, glauben wir es denn wirklich? Glauben wir es denn wirklich? Und ich kann dir sagen, wenn alles weg ist, dann kommt dem Führer, ob ich da wirklich glaube oder nicht. Und ich habe dann auch so fest an mir Zweifel und gedacht, ja, also so verhebt es jetzt gerade auch nicht. Dass ich sage, im tiefsten Dunkeltal, yay, es ist so schön, so wunderbar. Uhu, Hoffnung, ewige Hoffnung. Nein, ich habe gesagt, Gott, warum hast du mir die Situation eingestellt, dass ich leiden muss und überhaupt alles ist weg. Meistens ist es dann Selbstmitleid. Mein Arm. Jetzt hat mich Gott angerufen von Wien und niemand versteht meinen Humor und überhaupt. Also, genau. Hätten also am Anfang überhaupt nicht verhebt. Ich habe mir die Freude müssen zurück erkämpfen. Aber es ist möglich. Es ist möglich, sich die Freude, und vor allem sich zuerst mal bewusst machen, bewusst werden, aha, da gibt es ja einen gewissen Unterschied. Und wisst ihr, was mich extrem beeindruckt, der Paulus und der Silas in der Bibel? Dann haben sie einen Dämon austrieben, die Leute haben es gesehen und haben gesagt, was, das geht nicht, haben sie vor das Gericht gezerrt und die haben sie ins Gefängnis hineingeworfen. Sie sitzen dort gefesselt, auch in so einem kalten, grusigen Loch. Und was machen sie? Es steht, sie lobten und preisten Gott. Da haben wir gedacht, wow, ja, ich in der Höhle und die im Gefängnis. Gott, du bist so gut, du bist so gross. Du hast die Hand über allem. Du bist der mächtige Gott. Wir beten dich an. Du bist besser als alles. Wow. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Gott hat die ganzen Gefängnismauern angefangen zu schütteln und die Türen sind aufgegangen und sie hätten alle weglaufen können und der Gefängniswärter ist total in Panik gewesen. Sie sagt, oh mein Gott, alle Gefangenen sind weg. Sie hat gesagt, nein, wir sind immer noch da. Wir sind immer noch da. Aber die Haltung im Gefängnis, ungerecht behandelt. Und was machen sie? Sie sagen, doch du, Herr. Doch du, Herr. Du bist über allem. Und das, was hier auf dieser Erde ist, ist nicht ewig, sondern es ist vergänglich. Und wir glauben und empfinden eine Freude, die unabhängig ist von den Umständen, die innerlich ist, wo immer dabei ist, auch wenn die äußeren Umstände sich verändern, wegfallen und überhaupt. Schau, und wenn dir deine Freude verloren geht im Leben, dann geht dir deine Power verloren. Weil wenn wir keine Freude haben, haben wir keine Kraft, keine Leidenschaft für so ziemlich gar nichts. Und so ist es mir gegangen, fast 2 Jahre lang. Weil meine Freude ist weg gewesen. Und ich wusste, ich muss mir die zurückholen. Ich muss mir die zurückholen. Und wer kann das machen? Nur ich selber, indem ich innerlich aufstehe und dafür kämpfe. Aber ich kämpfe nicht nur für die Freude, die sind auch super. Aber ich will kämpfen für die Freude, die ewig ist, die unabhängig ist von Umständen. Weil es ist nämlich egal, wo du bist. Ob du in der Höhle sitzt oder im Gefängnis oder in Wien. Okay, ist das nicht so ein netter Vergleich? Die Woche hat mir gerade jemand ein Foto geschickt. Wien ist die lebenswerteste Stadt Europas. Juhu! Nein, mittlerweile, es ist wunderbar. Also Wien ist wirklich eine wunderbare Stadt und mittlerweile finde ich mich gut zurecht. Wir haben wunderbare Leute auch in der Kirche mittlerweile. Also es ist immer noch nicht immer alles einfach und ich habe auch jetzt noch tiefe Momente. Und gerade vor ein paar Tagen hatte ich wieder so einen Moment, wo wieder alles über mir zusammengebrochen ist. Denke, super, oder? Jetzt muss ich heute über Freude reden und dann habe ich ein Buch gelesen. Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, oder, dann kann er nicht nehmen, was dir gehört und so, oder? Denke, ja, super. Und genau dann, bam! Jesus, ich bin so arm. Ich bin auf dem Bett gehockt und habe Wäsche zusammengelegt. Oder wenn man so macht als fancy Insta-Person. Nein, ich bin keine Insta-Person, aber auf Insta sieht das Leben immer so perfekt aus. Letzte Zeit haben sie mir gesagt, was, die ist nicht gut gegangen? Ich dachte, dein Leben ist so perfekt. Ich dachte, du hast jetzt gar nicht mitbekommen. Und sitze auf dem Bett und wirklich haben wir es selber wieder so leid tun. Ich dachte, was mache ich in dieser Stadt? Natürlich, Jesus, ich bin dankbar, weil wir haben auch wirklich krasse Wunder erlebt. Weißt du, Wunder erlebst du ja nur, wenn du sie brauchst. Und wir haben einen Haufen Wunder gebraucht und wir haben sie auch gesehen. Und wieder finde ich mich selber auf dem Bett, am Wäsch zusammenlegen und am Jammern. Ich denke, Mann, Jesus, und innerlich, es ist so schwierig und ich fühle mich so schwer und überhaupt. Und habe darüber nachgedacht, hey, wenn man sich in so einer Situation befindet, was ist denn der Schlüssel? Was ist der Schlüssel, dass die Freude wieder zurückkommt? Und zack, bang, hat Jesus mir etwas gesagt. Und das möchte ich mit euch teilen. Es ist etwas unglaublich Powervolles. Es ist auch etwas, das unabhängig ist. Es ist ein Wort, und noch nie gehört haben. Es ist eine innere Haltung. Es ist ein absolutes Geheimnis, das ich heute mit euch teile. Ihr seid die Ersten. Es ist Dankbarkeit. Juhu! Es ist Dankbarkeit. Und soll dir etwas sagen? Du denkst, ja gut, meine Umstände sind echt schwierig, wie soll dir dankbar sein? Ja, vielleicht sind deine Ballons zerplatzt. Aber da gibt es etwas, wo man immer dankbar sein kann, wo unabhängig ist, egal wie es dir geht. Das Versprechen von Jesus steht. Die Liebe von Jesus steht. Nichts kann dich trennen von seiner Liebe, wenn du Ja sagst zu ihr. Das ist unabhängig. Unabhängig. Und wenn du nichts hast, zum dankbar sein, obwohl in Europa würde ich ja behaupten, wir haben sehr viel Grund, zum dankbar sein, wir jammern oft auf einem sehr hohen Niveau, dann können wir für das dankbar sein. Und ich bin wirklich dort gekocht mit meinem Wäscheberg. Und ich habe einfach Jesus angefangen, Danke zu sagen. Ich sagte, Jesus, danke für die Wohnung, wo wir drin dürfen wohnen. Danke, haben wir einen Balkon. Danke, dass die Sonne scheint. Und wenn du mal anfängst, kannst du fast nicht mehr aufhören. Und ich habe gemerkt, wie Freude anfängt, mein Herz zu erfüllen und das schwere Gefühl, wie es geht. Doch du, Herr, verändert unseren ganzen Fokus. Weißt du, und im 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18 steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid alle Zeit fröhlich. Finde ich noch schwierig. Aber was für mich da der Schlüssel ist, seid dankbar in allen Dingen. Oder? Und oft hat man das Gefühl, als Christ, du musst dankbar sein für alle Dinge. Und da hat mein Denken revolutioniert. Ich muss nicht dankbar sein für die Schwierigkeiten. Natürlich, im Nachhinein bin ich manchmal dankbar, weil ich nachher sehe, was es in meinem Leben bewirkt hat, was es verändert hat, wo ich weitergekommen bin, wo es mich geschliffen hat. Aber dankbar in allen Dingen. Ich bin dankbar in dieser schwierigen Phase. Weil ich habe etwas zum Dankbar sein, das unabhängig ist. Jederzeit. Immer. Ich kann immer dankbar sein. Jesus, du hast mich gerettet. Egal, wie es rauskommt im Leben, es ist schwierig, es ist schwer, aber es gibt mehr. Es gibt mehr. Es gibt eine Freude. Unabhängig von allen Umständen. Und zu der haben wir Zugang jederzeit. Und für die können wir jederzeit dankbar sein. Und die müssen wir uns immer und immer und immer wieder erkämpfen. Es gibt ein Zitat, das ich gelesen habe. Und das finde ich einfach so wahr. Wahre Freude ist nicht die Absenz von Schwierigkeiten, weil da wird nie passieren. Das Leben wird nie ohne Schwierigkeiten sein. Aber wahre Freude ist die Präsenz Gottes in unserem Leben. Weil wir durch die Präsenz von Gott, durch die Gegenwart von Gott in unserem Leben Zugang haben zu einer Freude, die unabhängig ist von allen Umständen. Wir können dankbar sein in jeder Situation. Und wenn die Dankbarkeit unsere Herzen erfüllt, dann löst es etwas aus und dann kommt die Kraft zurück, um den nächsten Schritt zu gehen, um wieder aufzustehen, um das Beste daraus zu machen, um wieder neu zu glauben, um wieder neu zu vertrauen, um sich neu wieder ausrichten. Doch du, Herr, du stehst über allem. Und im Psalm 84, Vers 6 steht: Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Schau, und ich weiss nicht, wo du stehst in deinem Leben, wie es in deinem Herz aussieht. In welcher Situation du vielleicht gerade steckst, wo du denkst: Oh mein Gott, es ist so eine dunkle, kalte Höhle. Ich kann dir auch nicht sagen, du musst nur da, da und da machen und dann wird es besser in dem Leben. Kann ich nicht. Aber ich kann dir eins sagen. Es gibt eine Freude, die über allem steht. Und zu der, wo wir Zugang haben, in jeder Situation. Und damit ist nicht gemeint, dass wir uns freuen an Schwierigkeiten, an einer Krankheit, an einem Verlust von einem geliebten Menschen. Aber dass man zurückfindet in die Dankbarkeit, dass das not the end is of the story. Und in der Bibel heißt es, Jesus wird all unsere Tränen abwischen. Wenn wir in den Himmel kommen, dort wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, keine Tränen. Und da ist die Freude, die im Korinther geschrieben ist, die wir jetzt hier noch nicht sehen, aber wir wissen, sie wird kommen. Darum können wir dankbar sein und uns jetzt schon freuen. Ich möchte einfach abschließen mit einem Gebet. Aber ich habe immer noch den Guten. Schau, und ich weiss, Gebete sind powerful. Wenn wir unsere Herzen aufmachen und sagen: Gott, komm du in die Situation. Es ist alles schwarz. Aber du bist das Licht. Und du bist der Einzige, der Licht in die Situation hineinbringen kann. Wenn du möchtest, darfst du die Augen schliessen. Du kannst selber mit Gott reden. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und ich möchte einfach für uns beten, dass wir uns ein Stück weit unabhängiger machen von diesen vergänglicheren Freuden, dass wir sie geniessen, dass wir uns daran freuen, aber dass sie nicht unsere Identität sind. Und dass wir uns ausstrecken nach dieser Freude, die unabhängig ist, die ewig ist und die unglaublich ist. Dass die in unser Herz hineinsinkt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, und du siehst diese wunderbaren Frauen. Du kennst jede Einzelne beim Namen. Und Vater im Himmel, du bist der, der eine Lösung geschaffen hat für uns. Du sagst, in der Welt haben wir Angst. aber du hast die Welt für uns überwunden. Du hast deinen Sohn gegeben, der für uns den Tod gestorben ist, den wir verdient hätten, damit wir das Leben haben. Jesus, und ich bitte, dass du heute Abend uns ein Stück weiter näher bringst an die Freude, die ewig ist, die unabhängig ist von allem auf dieser Erde, wo du uns schenkst. Und ich bitte dich, dass du sie heute Abend in jedes Herz hineindropst. Dass dort, wo sie Frauen schon hatten und verloren haben, dass sie sie zurückfinden, Jesus. Dass dort, wo Frauen da sind und die Freude vielleicht noch nie erlebt haben, dass sie sie heute am Abend jetzt dürfen erleben, weil du da bist, weil du gegenwärtig bist, weil du erlebbar bist, Vater im Himmel. Vater im Himmel, das Einzige, was ich sehen will, ist einfach deine Kraft. Deine Kraft, dass du wirkst in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du zugesagt hast, dass du es machst und dass du heute Abend etwas veränderst in all unseren Herzen. Danke, dass du mit uns bist. In allem. Und dass du über allem stehst. In deinem Namen, Jesus. Amen.